Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Hohenzollernstreit. Die Flüchtlingskrise und die Gerechtigkeitsfrage, Corona und die Kultur. Dies sind drei Themen, zu denen Sie, Michael Köhler, herzlich einlädt. Zuerst aber Kunst. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, da war die Malerei des spanischen Surrealisten und exzentrischen Künstlers Salvador Dalí gelegentlich Poster- und Kalenderblattkunst oder bestenfalls Motiv für Frottee-Badehandtücher, also nicht sonderlich gut gelitten. Dabei war er mal sehr, sehr beliebt. Auch teure Künstlerbücher Dalís wurden gern gekauft. Im Arp-Museum in Remagen am Rhein, da geht es aber um Gemeinsamkeiten nun zwischen Dalí und Hans Arp. Das Museum beherbergt eine Sammlung von 400 Werken des deutsch-französischen Künstlers und seiner Frau Sophie Teuber Arp. Die Formensprache bei Dalí und Arp, die ist bei allen Unterschieden nämlich ähnlich. Das Organische, die Morphologie des Lebendigen, die elastischen Wünsche, die brachte Dalí auf die Leinwand. Unter dem Thema die Geburt der Erinnerung. Und darüber berichtet Anja Reinhardt.
Befreundet waren sie nicht gerade, aber in Paris, wo sich beide Ende der 1920er Jahre aufhielten, kreuzten sich ihre Wege. Ob es einen künstlerischen Austausch zwischen den beiden gab, das lässt sich nicht belegen. Allerdings ist von Dalí das Zitat überliefert: Lassen wir Picasso beiseite, wir werden lernen müssen, uns besser mit Arp zu verstehen.
Es ging uns ja in diesem ersten musealen Aufeinandertreffen von Dalí und Arp darum, die Gemeinsamkeiten zu zeigen, aber auch die großen Unterschiede. Und ein großer Unterschied zwischen Arp und Dalí ist natürlich, dass Arp sich dieser Marken- und dieser Mythenbildung immer über Poesie entzieht.
So Museumsdirektor Oliver Kornhoff. Die Gemeinsamkeiten der beiden Künstler sind schnell erzählt. Arps Formensprache, das abstrakt-organische, in dem man Körper, Tiere oder Pflanzen zu erkennen glaubt, hat Dalí bisweilen unverschämt frech kopiert. Hier zeigte sich schon Dalís großes Talent als jemand, der wie ein Schwamm Anregungen aus seinem Umfeld oder aus der Geschichte aufsaugt und sie für seine Kunst verwertet. Seine traum- und albtraumhaften Landschaften erinnern immer wieder an Maler wie Giorgio de Chirico oder René Magritte, seine überzogene Selbstdarstellung an die Hybris des Komponisten Richard Wagner. Wie Wagner mythologisierte Dalí sein Leben in einer fantastisch ausgeschmückten, nicht unbedingt der Wahrheit verpflichteten Autobiografie. In Remagen sind eine Handvoll der berühmten Gemälde des spanischen Surrealisten zu sehen, so das Bild Traum verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel eine Sekunde vor dem Aufwachen. Es ist erstaunlich klein, nur 51 mal 41 Zentimeter. Dalís Frau Gala liegt nackt schlafend auf einer Art Felsen. Zwei Tiger springen sie aus einem Granatapfel heraus an, ein Gewehr sticht in ihren Oberarm, der titelgebende Granatapfel mit Biene schwebt neben ihr. Eine Szene wie aus einem Albtraum, sichtlich beeinflusst von Sigmund Freuds Theorien. Freud übrigens war wenig angetan von Dalí, der ihn wenige Jahre vor der Entstehung des Bildes besucht hatte. Eigentümlich, und das gilt für fast alle Werke Dalís, die hier zu sehen sind, wie posterhaft, wie plakativ seine Kunst heute wirkt. Das mag tatsächlich an der Rezeption liegen.
Wir Spätgeborenen haben einen großen Teil dieses Dalís nur so kennengelernt. Wir haben ihn überformt mit unserem Popkonsum und das hat natürlich für die Surrealisten der reinen Lehre in Paris der 20er Jahre, und da begann das so langsam, das war tabu, das war ein Igitt.
Im Kontrast zu Hans Arp wirkt Salvador Dalís Kunst wenig subtil. Seine körperhaften und dennoch keiner Realität zuzuordnenden Skulpturen sind von einer Schönheit, die im Zusammenspiel der beiden Künstler noch deutlicher wird. Keiner Ideologie, weder einer politischen noch einer künstlerischen, ordnete er sich unter.
Dalí eben ganz anders. Mythenbildung, Markenbildung und natürlich auch das Einbeziehen der verschiedenen Medien haben ihn ganz stark gekennzeichnet.
Das zeigt der zweite Teil der Ausstellung, der vor allem aus der Kölner Sammlung Kummer besteht. Magazincover, Parfumflakons, bedruckte Seidentücher, Werbekampagnen für Evian oder die Lollimarke Chupa Chups sind hier zu sehen. Außerdem Filme wie Der andalusische Hund von Luis Buñuel. Für Hitchcocks Film Spellbound schuf Dalí das Szenenbild für die Traumsequenzen. Dieser deutlich spannendere Teil der Ausstellung macht deutlich, wie sehr Dalí schon den Zusammenhang von Kunst, Performance des eigenen Lebens und Kommerz verstanden hat. Jahrzehnte vor Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Dalí war ein Verkäufer seiner selbst. Er bediente die klassische Vorstellung von einem Künstlergenie, das allein seiner Kunst verpflichtet ist. Im realen Leben hieß das, sich mit der Franco-Diktatur einverstanden zu erklären, um nach vielen Jahren im Exil wieder nach Spanien zurückkehren zu können. Dalí liest sich in der Ausstellung wie ein offenes Buch, seine Kunst wie eine Gebrauchsanweisung für den Erfolg. Nur wirkt das eben gestrig, denn Konsum und Kommerz, durchaus zentrale Elemente in seinem Gesamtwerk, sind heute in Verruf geraten. Hans Arp bleibt ein Rätsel. Und das ist letztlich immer interessanter,
sagt Anja Reinhardt. Bundesinnenminister Seehofer hat sich für die Zurückweisung illegal bis an die deutsche Grenze vorgedrungener Flüchtlinge ausgesprochen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der griechische Ministerpräsident Mitsotakis beschworen Einigkeit. Personal und Gerät für die Grenzschutzorganisation Frontex wurde zugesagt. Ankara wolle Menschen zur Durchsetzung seiner geopolitischen Ziele ausnutzen und Erdogan wolle die EU erpressen, heißt es. Auf der Strecke bleibt bei dieser politischen Diskussion das Schicksal der Menschen, der Flüchtlinge. Ich habe mit Stefan Gosepart gesprochen. Er lehrt Moralphilosophie und politische Philosophie an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkten Ethik und Gerechtigkeitsfragen. Kann es gerecht sein, Menschen an den EU-Außengrenzen unter widrigsten Bedingungen mit ihrem Schicksal allein zu lassen?
Nein, das kann nicht gerecht sein. Aber ich glaube, wir haben hier zwei Dimensionen. Die Leute, die tatsächlich in akuter Not sind, denen muss geholfen werden. Und denjenigen, denen geholfen werden muss, muss von denen geholfen werden, die Hilfe leisten können. Und da sind wir natürlich in Europa und insbesondere wir in der Bundesrepublik Deutschland besonders privilegiert, sodass wir auch Hilfe leisten müssen. Insofern muss die Bundesrepublik Deutschland Flüchtlinge aufnehmen. Aber gleichzeitig sind die ja nicht zufällig in dieser Lage. Und deshalb darf man jetzt auch nicht nur moralisch darauf gucken, nämlich dieses moralische Müssen von Hilfe leisten, sondern muss auch sehen, wieso sind die in diese Lage gekommen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel deutlich machen, wenn, das ist ein berühmtes Beispiel aus der Moralphilosophie, wenn ich an einem Teich vorbeikomme, in dem ein Kind ertrinkt, dann muss ich dieses Kind natürlich retten. Aber wenn ich den Eindruck habe, da ertrinkt sozusagen dieses Kind jeden Tag, weil es keinen Zaun gibt, weil das Kind nicht gelernt hat zu schwimmen und so weiter, dann gibt es irgendwas strukturell Falsches. Und hier ist es genau dasselbe, dass diese Flüchtlinge jetzt an dieser Grenze auftauchen, hat damit zu tun, dass die Strukturen total falsch sind. Das ist jetzt einfach gesagt. Denn die Schwierigkeit, die jetzt kommt, ist zu sagen, wir haben uns ja zum Teil, also auch Europa, auch die NATO, die Weltgemeinschaft hat sich ja bemüht, diese Strukturen zu ändern. Aber leider ist es dadurch häufig viel schlimmer geworden. Viele der Flüchtlinge zum Beispiel an der Grenze sind Flüchtlinge aus Afghanistan, gar nicht aus Syrien, sondern aus Afghanistan, die durch die Türkei oder durch Syrien hindurchkommen. Jetzt haben wir selber uns sozusagen interveniert in Afghanistan, um diese Lage zu befrieden, aber es ist schlimmer gekommen und deshalb kommen die Leute jetzt zu uns. Wir haben versucht, in Syrien wenigstens teilweise durch Luftüberwachung und so weiter Frieden herzustellen. Aber die Situation ist eigentlich noch viel schlimmer geworden. Wir erleben eben, dass die Folgen unseres wahrscheinlich mit gutem Gewissen durchgeführten Handelns, aber mit schlechten Folgen zu Ende geführten Handelns, jetzt uns auf die Füße fallen. Und auch deshalb sind wir nochmal anders verpflichtet, uns um diese Leute zu kümmern, weil die jetzt nicht durch nur fremdes Verschulden dahin gekommen sind, sondern weil wir auch mitverschuldet sind.
Empathie scheint ziemlich wählerisch zu sein und wenig gerecht.
Ja, aber das Beispiel mit dem Teich, das von Peter Singer stammt, das soll ja genau das deutlich machen. Wenn ich dem Kind helfen muss an dem Teich, an dem ich vorbeigehe, dann müsste es, sollte ich eine lange Angelschnur oder einen langen Rettungsring haben, auch möglich sein, wenn ich der Erste oder der Einzige oder derjenige, der bin, der am besten dazu fähig ist, ein Kind 1000 Kilometer weit weg zu retten. Die 1000 Kilometer machen, was die moralische Verpflichtung angeht, doch überhaupt keinen Unterschied. Ja? Nur, dass wir denken, da sind Leute näher dran, entlastet uns nicht, denn die Leute, die näher dran sind, sind häufig damit überfordert. Um es jetzt mal hier konkret zu machen, man muss ja Erdogan bei allen politischen Kritiken, die man an ihm zu Recht üben kann, doch zugestehen, dass er irgendwie viel mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, als die gesamte Europäische Union zusammen. Und man kann ja verstehen, dass das eine Überlastung auch des türkischen politischen Systems ist. Ja. Und deshalb kann man nicht nur sagen, die sollen im Grenzbereich aufgefangen werden, wenn die Bedingungen da so schlecht sind. Wir hätten eben viel früher auch der Türkei tatsächlich helfen sollen, die Flüchtlingsbedingungen an der türkisch-syrischen Grenze zu verbessern. Dass Erdogan das Geld natürlich jetzt lieber benutzen will, um seine Wirtschaft anzukurbeln, als den Flüchtlingen zu helfen, ist ein Teil dieses schmutzigen politischen Geschäfts. Eigentlich hat er natürlich recht zu sagen, wir müssen ihm helfen an der Grenze, aber die Hilfe muss natürlich bei den Flüchtlingen ankommen und das tut sie leider.
Stefan Gosepat, wir sprechen seit langem von Generationengerechtigkeit, von Klimagerechtigkeit, von Bildungsgerechtigkeit, aber nicht von Flüchtlingsgerechtigkeit oder von Globalisierungsschaden-Ausgleichsgerechtigkeit. Ich erfinde ein Fantasiewort.
Sehr schön.
Versagt Europa wieder?
Diese Bindestrichgerechtigkeiten sind ja nur Binnendifferenzierung eines allgemeinen Gerechtigkeitsbegriffs und auch einer allgemeinen Gerechtigkeitsverpflichtung. Im Prinzip gibt es die Pflicht zur Gerechtigkeit immer. Sie gilt immer universell und das heißt auch immer global. Damit sind wir auch immer etwas überfordert, weil das der Einzelne natürlich nicht kann, weil unsere Empathie dazu nicht reicht, weil wir auch emotional damit manchmal überfordert sind, wenn wir selber die Krise, sagen wir Corona, vor Ort haben. Aber das heißt, wir müssen eben Strukturen aufbauen, die es uns allen als Menschen ermöglicht, unseren globalen Gerechtigkeitspflichten gerecht zu werden. Und Europa hat versagt, weil es seine mitführende Stellung in der Welt nach wie vor nicht dazu nutzt, eine gerechtere Weltordnung zu schaffen, die unter anderem in der Lage ist, eben diese Probleme wenigstens ein Stück weit besser handhabbar zu machen.
Sagt Philosoph Stefan Gosepat. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und Ausrufung der Republik, der Weimarer Reichsverfassung 1919, da endete die Monarchie. Der ehemalige Kaiser war ins niederländische Exil geflohen. Die antidemokratische Haltung des Kronprinzen Wilhelm blieb. Er unterschrieb später Wahlaufrufe für Hitler und zeigte sich an der Seite der Nationalsozialisten. Heute, 100 Jahre später, fordern die Nachfahren der Hohenzollern Ausgleichszahlungen und Rückerstattungen von enteigneten Immobilien und Kunstbesitz aus Sammlungsbeständen. Darunter war auch als Maximalforderung Schloss Sizilienhof, letzter Schlossbau von Kaiser Wilhelm und Ort der Potsdamer Konferenz der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle diese historischen Vorgänge sind lange bekannt. Die Tatsache aber, dass wir heute darüber diskutieren, erneut, fällt in ein Klima der Demokratiekrise, der antidemokratischen Wirkkräfte und der Frage, was Deutschland eigentlich ist. Strittig sind auch bestellte Historikergutachten, die bei Gerichten nun relevant sein sollen. Am Wissenschaftskolleg Berlin blickten Historiker und Juristen darauf unter dem Titel »Der Geist von Sizilienhof – Geschichte, Recht und das Erbe der Hohenzollern«. Christiane Habermals berichtet.
Der Hohenzollernstreit in all seinen Facetten hat längst in einem Maße die Öffentlichkeit erreicht, dass sich Bundesverfassungsrichter AD Dieter Grimm gleich zu Beginn genötigt sah, klarzustellen, worum es an diesem Abend nicht gehen sollte. Nicht darum, ob der Hohenzollern-Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet habe, nicht darum, ob die Entschädigungs- und Restitutionsansprüche des Hauses Hohenzollern berechtigt sind oder nicht, und auch nicht um eine Bewertung der Rolle Preußens in der deutschen Geschichte. Mancher unter den Zuhörern im mehr als vollbesetzten Saal des Wissenschaftskollegs mag da eine gewisse Enttäuschung verspürt haben. Dennoch wurde der Abend alles andere als langweilig. Denn es ging um das eigentlich viel interessantere Spannungsverhältnis, das entsteht, wenn Historiker auf einmal Auftragsgutachten für Gerichte erstellen müssen und Juristen sich gezwungen sehen, historische Ereignisse in juristische Kategorien zu packen. Längst hat der Streit auch die Politik und den Bundestag erreicht. Und selbst Fragen der Presse- und Wissenschaftsfreiheit sind betroffen, wenn die Hohenzollern unliebsame Medienberichte und Verfasser von abweichenden Historikergutachten mit Klagen überhäufen.
Die Hohenzollern-Frage verknüpft auf nicht ganz einfache Weise verschiedene Fragenkomplexe miteinander. Rechtliche, historische, politische, vielleicht sogar moralische. Und jede hat ihre eigene innere Logik, ihre eigene Sprache und ihre eigenen Bedeutungsebenen.
Fasst es der Historiker und Publizist David Mutterdill zusammen. Der Grund dafür, weil den Hohenzollern eine Entschädigung für ihren enteigneten Besitz nur zusteht, wenn Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus nicht erheblich Vorschub geleistet hat, musste diese Frage von Historikern bewertet werden. In Auftragsgutachten, die gerichtsrelevant sind. Schon das sei sehr unhistorisch, erklärte Daniel Schönflug, Historiker an der FU Berlin.
rechtlich. Das heißt, eine Gutachtensorte, wo von einer Seite gegen eine andere Seite ein Auftrag erteilt wird. Und das ist natürlich eine Sorte von Begutachtung, die mit der Unabhängigkeit von gutachterlicher Tätigkeit, wie sie für Historiker normalerweise üblich ist, in einer gewissen Spannung steht.
Was erheblich Vorschub leisten bedeutet, ist freilich weder historisch noch juristisch klar definiert. Immerhin hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil zum Industriellen Alfred Hugenberg Leitlinien aufgestellt. Darin heißt es, von erheblichem Vorschub sei dann auszugehen, wenn der Betroffene bei der Unterstützung des NS-Regimes eine gewisse Stetigkeit an den Tag gelegt habe und dieses Handeln auch eine gewisse Wirkung für das Regime gehabt habe. Dennoch, das sei eine juristische Kategorisierung, die für Historiker gewisse Probleme aufwerfe, so Schönflug.
Denn wenn man einem Historiker aufträgt, darüber ein Urteil zu fällen, ob erheblicher Vorschub vorliegt und das auch eine juristische Konsequenz hat, dann ist das natürlich ein Stück weit auch die Übertragung von Urteilskompetenz auf den Historiker. Und dafür sind Historiker zumindest in dieser Art und Weise nicht ausgebildet.
Und noch ein Unterschied. Geschichtswissenschaftler sind es gewohnt, auf den Kontext zu schauen. Etwa den Kronprinzen nicht ohne auch die Aktivitäten der anderen Familienmitglieder zu sehen, des abgesetzten Kaisers oder des Bruders des Kronprinzen August Wilhelm, der Mitglied der NSDAP und Offizier der SA war. Anders dagegen die Juristen. Hier steht immer die Einzelverantwortung des Individuums im Fokus, räumte Mariette Auer, Rechtsprofessorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ein. Wie würde nun ein Gericht mit den sich zum Teil widersprechenden historischen Gutachten umgehen? Im Rahmen einer Beweisaufnahme würde es die Wissenschaftler als Sachverständige einvernehmen und im Zweifel noch ein eigenes, unabhängiges Gutachten in Auftrag geben. Vielleicht könnte das ja zum Gegenstand haben, der Frage nachzugehen, ob es so etwas wie eine herrschende Meinung unter den Historikern gibt, schlägt Ex-Verfassungsrichter Grimm am Ende vor. Dieser Kategorie können auch die Juristen etwas anfangen. Und die Wissenschaftsfreiheit? Historiker Mutter Dell schlägt am Ende vor, dass der Historikertag einen Fonds einrichten solle, um Historiker gegen Klagen zu schützen. Denn die Unterlassungsklagen des Hauses Hohenzollern hätten schon jetzt die Debattenkultur negativ verändert.
Berichtet Christiane Habermals. Internationale Tourismusbörse Berlin? Abgesagt. Leipziger Buchmesse? Abgesagt. Ob das Topspiel im Fußball, das Borussen-Derby Dortmund gegen Mönchengladbach am Samstag stattfindet, ist noch ungewiss. Ich habe mit Olaf Zimmermann gesprochen und ihn gefragt, hat Berlin und mit ihnen der Deutsche Kulturrat Angst vor Corona oder trotzen sie noch?
Also erstmal, wir sehen einfach, dass die Entwicklung einfach ganz dynamisch ist. Also die Musikmesse in Frankfurt wird verschoben werden, auch ein ganz wichtiger Ort für uns. Und natürlich, wenn Sie so wollen, die Schlinge Corona zieht sich um den Hals der Kultur immer enger und wir müssen gucken, wie wir dabei noch Luft bekommen, weil natürlich ganz vieles, was wir machen im Kulturbereich, natürlich nur funktioniert, wenn Menschen zusammenkommen und wir uns ja normalerweise freuen, wenn es viele sind. Und wir freuen uns auch, wenn die dann ganz eng beieinander sind, aber das ist natürlich jetzt bei Corona ganz blöd und deswegen sind wir im Kulturbereich auch ganz besonders davon betroffen.
Wie lange bleiben Museen oder konkret die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder andere große Institutionen unberührt? Haben Sie da schon Schätzungen oder Zahlen?
Das ist einfach erstmal so, dass wirklich auf der lokalen Ebene entschieden werden muss. Und das muss auch wirklich, glaube ich, an jedem Einzelfall entschieden werden. Und ich glaube, man wird eine höhere Gefahrendramatik in einem Theater sehen, was voll besetzt ist, als zum Beispiel in einem Museum. Wir haben jetzt in einer Blitzumfrage unsere Mitglieder befragt und wollen in den nächsten Tagen hoffentlich etwas Handfesteres haben, wo also schon Einschränkungen vorliegen. Und natürlich, das will ich schon auch sagen, für uns ganz wichtig, was das denn auch für den Kulturbereich bedeutet. Weil wenn die Besucherinnen und Besucher nicht mehr kommen dürfen, dann ist das ja auch ein kultureller Verlust. Das heißt, viele Veranstaltungen finden nicht statt. Aber es ist eben auch ein maximaler finanzieller Verlust und nicht alle können das einfach so mittragen.
Sie nehmen mir meine nächste Frage weg, die genau darauf abzielt. Die Weltwirtschaft leidet jetzt schon drunter. Die FED, die amerikanische Notenbank, hat den Leitzins gesenkt, will die Wirtschaft damit beflügeln. Die Kosten durch Einnahmeausfälle werden ja auch die Kultur treffen. Wir haben das schon von Verlegern gehört. Autoren sind davon betroffen. Hat der Kulturrat darauf eine Antwort?
Erstmal müssen wir das, glaube ich, bewusst machen, dass der Kulturbereich und zwar wirklich ganz massiv davon betroffen ist. Und zwar die Großen genauso wie die ganz Kleinen. Also auch die Künstlerinnen und der Künstler vor Ort sind davon betroffen, dass sie jetzt zum Beispiel in Leipzig bei Leipzig liest, keine Lesungen mehr machen können. Und für viele Schriftsteller ist das, wenn man so will, das zweite Einnahmestandbein gewesen, dass man auch während der Buchmesse in Leipzig regelmäßig Lesungen hat machen können. Für viele kleine Verlage sind solche Präsentationen wichtig, weil man dadurch überhaupt an dieses spezifische Publikum kommt. Also hier verlieren auch eine ganze Menge, bei denen man nicht sofort drauf kommen würde, dass sie davon betroffen sind. Und das werden wir jetzt versuchen, auch der Bundesregierung zu erläutern, weil es soll ja Programme, Stützungsprogramme geben. Aber bisher hört man aus dem Wirtschaftsministerium immer, dass diese Programme so für die klassische Wirtschaft vorgesehen sind. Nein, die müssen auch für den Kulturbereich vorgesehen sein.
Peter Sloterdijk hat moderne Gesellschaften mal Erregungsgemeinschaften genannt. Und da sind ja die merkwürdigsten Dinge im Moment unterwegs. Ich will das nicht vertiefen, aber das Beispiel mit den leeren Regalen in den Supermärkten oder Drogeriemärkten ist ja schon ein interessantes Phänomen. Sind wir auf dem Weg in so eine Art Corona-Cancel-Culture, dass wir jetzt eher die Dinge absagen und uns eher mal nicht die Hand reichen und uns eher desolidarisieren?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das nicht passiert. Natürlich gibt es ein Gefährdungspotenzial, das spüren wir auch selbst und ich denke, jeder von uns spürt auch ein inneres Kribbeln, ja, und auch eine gewisse Nervosität. Die Politik, glaube ich, versucht schon, das nicht überkochen zu lassen, aber es ist so ganz schwierig, also einen Weg zu finden zwischen Verharmlosung und Dramatisierung und dazu müssen wir uns ja irgendwie vernünftig hindurchschlängeln. Ich glaube, dass der Kulturbereich bisher versucht, so verantwortungsvoll wie möglich damit umzugehen. Und wir haben ja in Deutschland auch jetzt keine Künstlerinnen und Künstler, wir haben keine Gewerkschaft, die sagt, also ihr müsst jetzt die Museen schließen, wie wir das in anderen Ländern haben, sondern hier warten wir wirklich darauf, letztendlich, wie wird der Staat entscheiden, wie wird das Gesundheitsamt vor Ort entscheiden. Dem müssen wir uns dann fügen, wie alle anderen sich dem auch fügen müssen, aber wir sollten auch nicht in Panik verfallen.
Der Louvre hat seit heute Nachmittag wieder auf. Wir haben es vom Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, gehört. Auch für kleine Verlage bedeutet die Absage der Buchmesse einen Verlust. Bücherfans haben deshalb im Netz eine Solidaritätsaktion gestartet. Anna Kohn weiß in den Kulturmeldungen mehr.
Die Aktion läuft unter dem Hashtag Bücherhamstern über Twitter. Unter diesem Hashtag tauschen die Nutzer Lesetipps aus für Bücher, vor allem von unabhängigen Verlagen. Verbreitet wurde der Hashtag vom Fantastik-Autoren-Netzwerk. Es ist ein Verein, der deutschsprachige Fantastikliteratur fördert. Und dessen Vorsitzende Diana Menschik, die sagte, einen großen Verlag und einen bekannten Autor störe es nicht, wenn ihm eine Buchmesselesung mit 50 verkauften Büchern entgehe. Aber bei Kleinverlagen mit einer dreistelligen Auflage von 500 Büchern seien 50 nicht verkaufte Bücher eben 10% des Umsatzes. Der Hashtag werde den Schaden nicht abwenden, aber jedes verkaufte Buch helfe. Der Carlsen Verlag hat außerdem den Hashtag leider nicht Leipzig ins Leben gerufen. Darunter sollen Leserinnen die Möglichkeit haben, Zitat, zumindest virtuell auf einige der Autorinnen und Themen zu treffen, die nun leider nicht in Leipzig zu erleben sein werden. Und auch im sozusagen realen Leben gibt es Solidaritätsaktionen. Zum Beispiel in Magdeburg unter dem Motto Magdeburg liest trotzdem soll nächste Woche Donnerstag der Originalmessestand aufgestellt und dort gelesen werden. Dabei sollen möglichst viele der Protagonisten kommen, deren Auftritt auch in Leipzig geplant war. Und wir bleiben bei Veranstaltungen, die wegen der Corona-Epidemie abgesagt wurden. Auch die Londoner Buchmesse findet nicht statt. Sie hätte vom 10. bis 12. März stattfinden sollen. Viele US-amerikanische Verlage hatten ihre Teilnahme auch schon abgesagt. Und auch die Kunstmesse Art Dubai wird wegen der Corona-Epidemie verschoben. Ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Ende März soll stattdessen ein neues Programm laufen, bei dem Künstler aus der Region im Mittelpunkt stehen. Seit 2014 schon streitet sich das Land Berlin mit einem Investor über zwei Grundstücke, die Berlin für neue Gebäude für die Komische Oper nutzen möchte. Jetzt hat das Land einen weiteren Sieg errungen. Das Berliner Kammergericht hat heute entschieden, die zwei Grundstücke als Eigentum des Landes anzuerkennen. Berlin hatte die Grundstücke einem Investor unter der Bedingung verkauft, dass er dort baut und das Areal davor nicht weiterverkauft. Weil dort aber nicht gebaut wurde, ist die Finanzverwaltung von dem Vertrag zurückgetreten. Jetzt kann an der Glinkerstraße ein Neubau für die Komische Oper entstehen mit Büros und Proberäumen. Die Komische Oper soll in 3 Jahren saniert werden, was auch dringend nötig ist. Denn die Bühnentechnik zum Beispiel ist auf dem Stand der 1950er.
Die Kulturmeldung waren das mit Anna Kohn. Michael Köhler dankt für Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, natürlich zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen.